Also mal kurz Hände hoch, wer ist heute zum ersten Mal da? Sind ein paar, deswegen erkläre ich auch heute nochmal kurz. Als erstes schlagen wir dann gleich die Bibel auf. Und braucht ihr jetzt noch nicht machen? Danach geht es ums Thema von heute und wir beten gemeinsam. Und ich erkläre euch ein bisschen, was heute das Thema auf sich hat. Dann passiert das, was wir schon aufgeschlagen haben. Wir lesen die Geschichte in der Bibel und dann machen wir es so, dass ich es euch einmal vorlese. Und ihr mitlesen könnt oder einfach zuhört und im zweiten Schritt ihr nochmal selber durchlest, okay? Weil manchmal versteht man beim ersten Mal durchlesen noch nicht alles ganz genau. Wenn ihr es dann durchgelesen habt, überlegt ihr euch mit euren 2, 3 Leuten um euch rum gemeinsam eine Frage oder eine Aussage zu dem Bibeltext. Eine Frage, die ihr euch stellt und die könnt ihr dann raushauen. Und zwar kommt dann die Nachhak- und Ausquetschrunde, wo eure Fragen drankommen und ich versuche, eure Fragen so gut wie möglich spontan zu beantworten. Weil wie jeden Abend ich auch nicht immer alle Fragen weiß, gibt's auch heute wieder einen Blitzableiter. Der Blitzableiter ist die Person, an die die Frage weitergeleitet wird, wenn ich die Frage nicht weiß. Kann der das? Jonas, würdest du heute Abend meinen Blitzableiter machen? Okay, Applaus für Jonas. Also wenn eine Frage kommt, die ich nicht weiß, dann kommt der Jonas dran. Dann habe ich noch ein paar Minuten Zeit, um euch was zu sagen, was mir zu dem Text wichtig geworden ist. Und als letztes stellen wir euch heute Abend auch wieder dieses Gebet vor, um das schon jeden Abend ging, um euch die Möglichkeit zu geben, dieses Ich glaub's auch selber auszudrücken und Gott zu sagen, hey, ich glaube an dich. Aber dazu später auch nochmal mehr. Wir schlagen die Bibeln auf den Seiten 800 und 801. Genau. Also die Doppelseite 800, 801. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr die Bibel nochmal kurz zur Seite legen. Das Thema heute ist, es ist vorhin schon ein paar Mal angeklungen, es ist gemeinschaftlich zusammen im Glauben unterwegs. Und bevor ich euch ein bisschen was sage, was es damit auf sich hat, beten wir gemeinsam. Gott, ich will dir danken für den Abend. Ich danke dir, dass heute Samstag ist und dass noch eine krasse Party bevorsteht und wir mega Spaß haben dürfen. Und ich bitte dich jetzt auch wieder, dass wir den Bibeltext verstehen dürfen, den wir lesen und dass wir verstehen, was du uns dadurch sagen willst. Amen. Zum Thema gemeinschaftlich, gemeinsam im Glauben unterwegs. Wenn du ab und zu schon mal über den Glauben geredet hast mit anderen Menschen, hast du vielleicht schon mal die Aussage gehört oder vielleicht auch schon selber gesagt, an Gott glaube ich schon, aber Kirche brauche ich dazu nicht. An Gott glaube ich schon, aber das ist für mich Privatsache, da brauche ich keine anderen Leute dazu. Und heute Abend soll es darum gehen, warum diese Aussage absoluter Quatsch ist. Okay? Also wenn du bisher das dachtest, dann lass dich vielleicht mal überraschen, ob es eine neue Perspektive gibt. Und wenn du es nicht dachtest, dann lass dich vielleicht darin bestärken, in dem, wie du es bisher schon lebst oder denkst. Wir lesen gemeinsam den Text. Ihr dürft reinschauen, schaut das, also ich lese es euch vor und ihr dürft einfach mitlesen oder zuhören. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Bis dahin, jetzt dürft ihr nochmal selber durch den Text im Stillen durchlesen. Und wenn ihr schon fertig seid, dann seid noch so lange still, bis alle durch sind. Wenn ihr durch seid, dann dürft ihr euch jetzt mit den zwei, drei Leuten neben euch mal auf eine Frage einigen, die ihr gleich stellen wollt, okay? Es kann auch eine Aussage sein. Wenn es eine Aussage ist, bleibt sie einfach im Raum unkommentiert stehen. Und eine Frage versuche ich euch zu beantworten. Also, los geht's. Wer hat eine Frage, der darf sich melden. Und, hört man, funktioniert das Mikro? Okay, wer eine Frage hat, meldet sich. Und wer drankommt, sagt kurz seinen Vornamen und dann seine Frage oder seine Aussage. Los geht's.
Los geht's.
Die Eva wählt aus, wer nacheinander drankommt.
Meine Frage ist, warum fragt er, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder?
Sehr gute Frage. Deine Frage ist, warum fragt er, was sollen wir tun? Du meinst gleich ganz den Anfang, gell? Ich schaue nochmal schnell die Bibelstelle, dass jeder weiß, worum es geht. Ich lese den Anfang nochmal. Da geht's. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Und dann kommt, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie. Das ist das, was du meinst, oder? Das ist natürlich die große Frage, was hat denn Petrus denen vorher gesagt, gell? Weil das hat ja anscheinend die dazu veranlasst, die zu fragen, was sollen wir tun? Hast du selber eine Idee, was das sein könnte? Du warst am ersten Abend auch, jetzt ist es arg laut, das Mikro, oder? Nee. Nicht? Okay. Also, hast du selber eine Idee, was es sein könnte, was die erzählt haben?
Nee.
Mal kurz die Hand heben, wer war am ersten Abend schon da? Da ging es um die Auferstehung. Und genau das hat er denen erzählt. Er hat den Menschen erzählt von Jesus, der auferstanden ist. Dass dieser Jesus, der bekannt war bei den Leuten und gekreuzigt wurde, dass der nicht tot geblieben ist, sondern von Gott wieder auferweckt wurde. Das hat er den Leuten erzählt und das hat die Leute nicht kalt gelassen. Wir lesen ja da, das hat sie im Innersten ihres Herzens berührt, weil sie dann gecheckt haben, okay, Jesus war nicht einfach nur ein normaler Mensch, sondern Jesus war wirklich dieser Auserwählte Gottes, der Einzige, der die Menschen retten kann. Okay, aber deine Frage war dann, dann wollten sie wissen, was sollen wir tun? Dann wollten die Leute wissen, okay, was sollen wir jetzt machen? Okay, Jesus ist auferstanden, aber was hat das jetzt mit uns zu tun, wollten sie wissen? Ist ja vielleicht auch eine wichtige Frage für euch, wenn wir sagen, okay, Jesus ist auferstanden, aber dann ist ja die Frage, okay, schön und gut, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Und deswegen haben die Leute gefragt, was sollen wir jetzt tun? Also, was willst du, dass wir jetzt machen? Und dann sagt Petrus zu ihnen, hey, kehrt um, wir hatten das auch an dem einen Tag, das heißt, ich höre auf, mein Leben ohne Gott zu führen und führe mein Leben mit Gott und folge Jesus nach und lässt sich taufen. Das war dann die Antwort darauf. Okay, aber starke Frage. Nächste Frage.
Meine Frage ist, also haben die Leute, die da quasi da waren, weil da steht ja dann, dass irgendwie... Also es waren richtig viele Leute, die sich dann taufen lassen haben. Haben die dann so gesagt eine Gemeinde gebildet oder so ihre eigene Stadt oder ihr eigenes Dorf so?
Also das waren ja, wir lesen von der Zahl, wer weiß die Zahl noch? Um was für eine Zahl geht's da? 3000. Eine mega krasse Zahl. Aber die gründen nicht ihre eigene Stadt, weil die haben in Jerusalem gewohnt. Also das war in Jerusalem. Aber das war dann sozusagen die erste Gemeinde. Also die erste Kirche war das. Diese, also es waren ja dann mehr als 3000, weil da steht ja, da kommen 3000 dazu. Ein paar waren ja vorher schon da. Aber das war dann sozusagen die erste Kirche oder die erste Gemeinde der Welt. Die erste christliche, die da entstanden ist. Ja.
Meine Frage ist, was ist die Gabe des Heiligen Geistes?
Jonas, bist du ready?
Jetzt ist eine spannende Frage. Den Heiligen Geist, den bekommen wir, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir das erkennen, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Und dann sagt er, dann schickt er uns somit den Heiligen Geist zu uns. Und wir lesen, ich weiß nicht die Bibelstelle, aber es steht geschrieben, es ist Freundlichkeit, Güte und noch ganz viele andere Sachen, was wir durch den Heiligen Geist bekommen. Genau. Und ja, was? Gott in uns. Genau, wir sehen einfach die Welt so durch Gottes Augen. Wir uns wird es nicht egal, sondern wir bekommen Augen für unsere Mitmenschen durch den Heiligen Geist und wie der in uns wirkt, das ist auch unterschiedlich. Ja.
Cool, danke Jonas. Blitzableiter. Applaus für Jonas. Okay, haut eure Fragen raus.
Meine Frage ist, woher wusste Petrus, dass die Generation am Verderben ist und warum sie sich vor dem Gericht retten sollten?
Die Frage war, das, was da in der Mitte kommt, mit woher Petrus das weiß, dass die Generation verloren ist. Das weiß er deswegen, weil er das sieht, dass so wenige Menschen sich für Jesus entscheiden. Und das ist das, was die Bibel uns sagt, ist, dass es am Ende dieses Gericht geben wird, von dem da ist. Und jeder Mensch muss mal vor Gott stehen und sich für das verantworten, was man getan hat. Dann wird alles, was man Gutes gemacht hat, offengelegt werden, aber auch alles, was man Falsches gemacht hat und Böses gemacht hat und Egoistisches gemacht hat. Und die einzige Möglichkeit, vor Gott zu bestehen, ist die, dass man alles richtig gemacht hat, weil man sonst nicht zu Gott passt. Und ich denke, jeder von euch kann das relativ schnell abschätzen, dass keiner immer nur gute Sachen macht, sondern dass jeder mal was Schlechtes macht, dass jeder mal egoistisch ist, nur an sich denkt, nicht auf das hört, was Gott sagt. Und deswegen jeder Jesus braucht. Jeder das braucht, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist. Und wenn man das nicht hat, eben verloren ist. Und wenn man es hat, gerettet ist. Das ist immer dieses, ne? Das haben wir schon öfter gelesen. Gerettet, verloren. Und Petrus sieht, dass so viele irgendwie Jesus nicht glauben wollen. Und deswegen sagt er, diese Generation ist verloren, weil sie nur nicht verloren sind, wenn sie an Jesus glauben. Sehr gute Frage. Nächste Frage.
Wir finden es richtig krass und cool, dass eben die Menschen täglich zusammenkommen sind, um eben Gott zu preisen.
Eine Aussage. Stark, danke.
Meine Frage ist, warum sich so viele auf einmal taufen lassen haben und davor nicht so viele?
3000 ist schon eine krasse Zahl, gell? Also an einem Tag 3000, das kann man echt fast nicht glauben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Es war ja eine Stadt, also ein Ort und Petrus hat zu denen gesprochen. Und dann haben von den Leuten, die da waren, 3000 gesagt, yo, ich will an Jesus glauben und will mich taufen lassen. Warum das vorher nicht so viele waren, ist relativ einfach. Weil das war ganz am Anfang. Also das war, Jesus ist gestorben, auferstanden und hat sich seinen Jüngern gezeigt. Und das waren ja nur ganz wenige. Und diese Geschichte, die wir lesen, ist eins der allerersten Sachen, die danach passiert. Also die Jünger waren erstmal ja völlig traurig und dachten, scheiße, Jesus ist tot. Dann haben sie gecheckt, krass, Jesus lebt, er ist auferstanden. Und als sie das bisschen selber für sich gecheckt haben, was das eigentlich bedeutet, haben sie angefangen, das anderen zu erzählen. Und das ist ganz am Anfang. Das heißt, deswegen waren am Anfang nur wenige. Und dann natürlich am Anfang, als die Nachricht bekannt wurde, hat es die Menschen überwältigt und kamen dann ganz viele zu dieser christlichen Gemeinde dazu. Ja, weil die Leute das auch noch live miterlebt haben, also ganz überwältigend war für die. Nächste Frage. Da vorne haben wir noch eine Frage. Da hinten auch.
Meine Frage ist, warum haben die ihre Grundstücke verkauft?
Das ist auch abgefahren, oder? Stellt euch mal vor, also ihr seid jetzt in der Kirche und dann chillt ihr irgendwie einfach alle zusammen und ihr merkt, hey, da ist jemand, dem geht's echt schlecht, der hat nicht so viel und ihr sagt, hey, ich habe da noch so ein Grundstück irgendwie von meinem Papa geerbt, ich verkaufe das jetzt, damit ich dem Geld geben kann und sich was kaufen kann. Das ist sowas, wir hatten es die Tage auch schon mal, was eigentlich nach menschlichem Verstand fast nicht zu glauben ist oder unmöglich ist. Aber die Menschen, und da kommt wieder der Heilige Geist ins Spiel, den wir vorher schon mal hatten. Der Heilige Geist ist das, wenn ich mit Jesus lebe, der in mir lebt und der mich dazu befähigt, solche Dinge zu machen, die eigentlich völlig verrückt sind. Und deswegen haben die das gemacht, haben sozusagen ihr eigenes Vermögen weggegeben, damit sie den anderen helfen konnten. Und das passiert heute immer noch oft. Ich kenne ganz viele Menschen, die selber gar nicht so viel haben und die trotzdem von dem bisschen, was sie haben, noch echt viel spenden und weggeben, damit anderen Menschen geholfen werden kann, die Hilfe brauchen. Okay, wir machen noch mal alle Hände hoch, wer noch eine Frage hat. Okay, dann machen wir die letzte Frage, okay? Letzte Frage hier vorne.
Meine Frage ist, bei der kleinen 44, da steht ja, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Wenn es ja alle sind, also zum Beispiel den Nordpol und Südpol, da glauben ja bestimmt auch welche an Jesus, die tun dann alle zusammen das Teilen wie denn?
Berechtigte Frage, wenn die natürlich schon damals über die ganze Welt verteilt wären, dann wäre das irgendwie schwierig, ne? Das geht ja nicht, weil die ja nicht zusammen sind. Aber damals waren die nur in dieser einen Stadt. Es hat gerade alles erst angefangen. Es gab sozusagen Menschen, die an Jesus geglaubt haben, nur in Jerusalem da. Nur an diesem einen Ort. Deswegen konnten die das auch so machen, dass die wirklich alles zusammengeteilt haben. Wie wir jetzt an einem Ort, wir könnten das theoretisch auch machen. Wenn wir hier alle wohnen, dann könnten wir auch sagen, wir teilen alles miteinander. Wenn du jetzt in irgendwie Afrika wohnen würdest, wäre das schon ein bisschen schwierig. Von daher war das möglich, weil die alle in einer Stadt gewohnt haben. Sonst wäre das nicht gegangen. Vielen Dank für eure starken Fragen. Also heute ist ja der letzte Abend von Ich glaub's. Aber ich muss euch echt mal sagen, ihr habt uns alle echt überrascht mit euren coolen Fragen. Also ihr habt euch richtig reinversetzt und richtig gute Fragen gestellt und ich hoffe, dass die Antworten euch helfen konnten, diese Bibeltexte ein bisschen besser zu verstehen. Und jetzt kommt nochmal der Teil, wo ich euch einfach sage, was mir zu dem Text wichtig geworden ist. Und mir ist zu dem Text wichtig geworden, dieses, was man da ja voll gut sieht, auch mit dem Teilen zum Beispiel, oder ganz viele Fragen von euch, gingen darum, wie schaut eigentlich so ein Leben als Christ ganz praktisch im Alltag aus? Und das ist ja voll die spannende Frage für jeden von uns. Wenn wir sagen, hey, ich will als Christ leben, ich will mit Jesus leben, wie funktioniert es denn jeden Tag? Was muss ich machen? Diese Frage, gell, die wir hatten am Anfang, was soll ich da tun? Und in dem Text sehen wir drei Sachen und die will ich euch mitgeben. Das erste ist, wir lesen von der Lehre. Ist irgendwie ein bisschen ein komisches Wort, hört sich so nach Lehrer an, also vielleicht ein bisschen nicht so gute Zusammenhänge für manche von euch. Aber eigentlich geht es darum, dass ihr eigentlich einfach Bibel lesen und Predigten hören, so wie heute, so was wir gemacht haben. Und zwar, dass sie verstehen, wer Gott eigentlich ist und was Gott eigentlich mit dir zu tun hat und wie ein Leben mit Gott eigentlich funktioniert. Weil all das steht in der Bibel drin. Und wenn ich es nicht weiß, kann ich es auch nicht machen. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir als Christen leben, Bibel zu lesen, zu lernen, was steht da drin, uns Predigten anzuhören, um zu verstehen, was heißt das alles für mein Leben. Und ihr dürft mal alle euer Handy rausholen. Ihr müsst dann gleich wieder wegstecken, aber ihr holt es mal schnell raus und öffnet mal eure Notizen-App. Und weil es gibt, wenn ihr selber keine Bibel zu Hause habt, gibt es eine mega geile Bibel-App. Manche von euch haben die sicherlich schon, manche von euch aber vielleicht auch noch nicht. Und die heißt YouVersion. Das ist ein englisches Wort, die wird geschrieben Y-O-U und dann wie Version, also einfach V-E-R-S-I-O-N, okay? YouVersion. Schreibt euch das mal rein. Und wenn ihr zu Hause seid, dann könnt ihr mal im App Store danach schauen und damit Bibel lesen. Das kostet nichts, das ist umsonst und könnt damit anfangen, Bibel zu lesen. Oder gebt einfach Bibel dann ein, wenn ihr es euch nicht merken könnt. Wenn ihr es aufgeschrieben habt, dürft ihr euer Handy wieder wegpacken. Ihr müsst euer Handy wieder wegpacken. Ich will euch eine Geschichte erzählen, die uns zum zweiten Punkt führt. Stellt euch vor, ihr habt einen richtig guten Freund. Und der Freund muss, also wir hatten heute ja schon, ne, von hier beste Freunde. Also ihr habt ja direkt eure Vorstellung sehr gut. Ihr anderen, stellt euch mal euren besten Freund einfach vor, oder einen richtig guten Freund. Und der Freund muss mit seinen Eltern für 4 Wochen verreisen. Warum ist egal. Auf jeden Fall muss er 4 Wochen weg. Und der Freund hat einen Hund. Und das Problem ist, er kann den Hund nicht mitnehmen und er fragt euch, ob ihr für die 4 Wochen auf den Hund aufpassen könnt. Ihr mögt vielleicht keinen Hund, keine Hunde, aber ihr seid richtig gute Freunde und deswegen sagt ihr, okay, mache ich. Ich passe auf den Hund auf, bring ihn vorbei. Und der andere Freund, der weiß schon, ihr kennt euch nicht so gut aus mit Hunden, deswegen schreibt euch so eine richtig gute Anleitung. Hunde sitten für Dummies oder irgendwie so, okay? Also schreibt richtig schön, gibt sich mega viel Mühe, schreibt alles rein, wann ihr ihn füttern müsst, wann ihr Gassi gehen müsst, was muss man noch mit Hunden alles machen? Waschen oder so, keine Ahnung. Spielen, Hundeklo ausmisten oder so, Kacke einsammeln, wenn er irgendwo hinmacht, was man halt so mit Hunden machen muss. Und der Freund denkt sich, geil, kein Problem, weiß ich Bescheid. Sein bester Freund fährt los, vier Wochen in Urlaub, vier Wochen. Und der Kumpel, der zu Hause geblieben ist mit dem Hund, denkt sich, geil, Anleitung, ich fange an zu lesen. Liest die Anleitung, sieht, ah, okay, krass, morgens muss ich ihm das füttern, mittags braucht er das, abends nicht mehr so viel, weil sonst geht's alles auf die Hüften, und so weiter und so fort. Studiere dieses ganze Heft 4 Wochen lang und nach 4 Wochen kommt sein Kumpel zurück. Und sein Kumpel kommt rein, klingelt an der Tür und sagt, hey, wie geht's dir? Alles gut? Und der schaut ihn freudestrahlend an, zeigt ihm das Heftchen und sagt, hey, deine Anleitung, ich habe die mega gelesen. Ich kann es sogar auswendig aufsagen, was ich machen muss. Es gab nur einen Haken bei der Geschichte. Der Hund war tot. Weil er hat zwar die Anleitung gelesen, aber hat nicht das gemacht, was in der Anleitung stand. Bisschen fail, oder? Das bringt uns zurück wieder zu unserer Geschichte. Wenn wir zwar wissen, was in der Bibel steht, und wenn wir ganz viel über Gott wissen, aber es nicht tun, bringt's überhaupt nichts. Das heißt, Wissen ist gut, aber wir müssen auch anfangen, die Dinge zu tun, die wir wissen. Und das lesen wir hier in dem Text. Was haben die alles gemacht? Die haben sich getroffen, die haben gebetet, die waren unterwegs, haben den Armen geholfen, die haben Leuten von Jesus erzählt. Die haben das gemacht, was sie in der Bibel gelesen haben, das gemacht, was Jesus ihnen gelehrt hat. Und das Krasse ist, dann haben sie auch erlebt, dass man sich wirklich auf Gott verlassen kann. Sie haben es ausprobiert und haben erlebt, dass man sich auf Gott verlassen kann. Wir lesen immer wieder in der Bibel von Wunder. Du denkst dir vielleicht, hey, ich würde auch mal gern Wunder erleben. Aber wenn wir nicht anfangen, für ein Wunder zu beten, werden wir auch keins erleben. Und so ist es bei allem, was wir in der Bibel lesen. Wir können das alles ausprobieren. Das ist nichts, was vor 2000 Jahren galt und heute nicht mehr, sondern was ihr immer noch ausprobieren könnt. Lesen, ausprobieren. Und schauen, was dabei rauskommt. Und der dritte Punkt, was wir lesen, was die gemacht haben, war, dass sie nicht alleine waren, sondern zusammen waren. Sogar alle zusammen. Was echt krass ist. Und es ist nicht einfach nur so ein Nebending, sondern das ist das mega Wichtige. Weil, wenn ihr das erste macht, ihr lest in der Bibel, man kann immer was nicht verstehen oder was falsch verstehen. Und da ist es so wichtig, dass man andere hat, mit denen man darüber reden kann. Oder wenn man Sachen ausprobiert, kann man auf die Schnauze fallen, man probiert es aus und es funktioniert nicht. Wir haben es gestern gesehen, ne? Wer gestern da war, man fällt mal schnell auf die Schnauze, wenn man was ausprobiert. Und da ist es so wichtig, dass man andere hat, die einem wieder aufhelfen, die mit einem drüber reden, warum hat es nicht funktioniert, die mal mit einem zusammen was ausprobieren. Und da kommt wieder der Teenkreis ins Spiel. Weil wenn ihr in dem Alter seid, dann geht dahin in den Teenkreis. Dass das wirklich eure Homebase ist. Nicht nur so, wo man ab und zu mal hinschaut, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat, sondern dass das wirklich das ist, wo ihr richtig, wo eure Freunde sind, mit denen ihr abhängt und mit denen ihr euch austauscht darüber, was ihr im Glauben erlebt. Die drei Sachen nochmal, dass man weiß, was steht da eigentlich in der Bibel, worum geht's bei Gott. Zweitens, dass man es auch praktisch macht und drittens, dass man andere Christen hat, mit denen man da gemeinsam auf dem Weg ist. Nehmt es mit von dieser Woche. So viel von mir und ich darf euch jetzt noch einmal dieses Gebet vorstellen heute Abend. Wie jeden Abend beten wir das jetzt nicht gemeinsam, sondern ich lese es euch einfach nur vor und ihr dürft mal aufmerksam mitlesen, worum es da geht. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast und mich unendlich liebst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und den Tod besiegt hast. Du vergibst mir meine Schuld und schenkst mir ein neues, ewiges Leben. Ich will dir vertrauen und dir jetzt mein Leben geben. Ich will dich immer besser kennenlernen und mich von dir verändern lassen. Danke, dass du in mir lebst. Dieses Gebet ist wie jeden Abend die Möglichkeit, dass du sagst, hey, ich glaub's auch. Ihr seht hier ganz viele Leute, die sagen, ich glaub's, ich glaub an Jesus, ich habe ihm mein Leben anvertraut. Und dieses Gebet ist eine Möglichkeit, wie du das auch sagen kannst. Und es gibt immer noch diese Wand, die ist jetzt nicht mehr in der Mitte, sondern hier drüben auf der linken Seite von uns aus gesehen. Und wir singen auch heute Abend wieder unser Abschlusslied. Und während dem Lied habt ihr wieder die Möglichkeit aufzustehen. Könnt einfach während dem Lied aufstehen, dahinter gehen und so ein Foto von euch machen lassen, wenn ihr sagt, yo, Jesus, ich glaube an dich, ich will dir nachfolgen. Dann sind da hinten auch Mitarbeiter und so kleine Kärtchen, wo nochmal dieses Gebet draufsteht. Und wenn du dahinter gehst, dann lass ein Bild von dir machen, schnapp dir so einen Mitarbeiter und betet zum Beispiel dieses Gebet gemeinsam, um Jesus zu sagen, um Gott zu sagen, hey, ich will ein Leben mit dir leben. Ich will umkehren, ich will nicht mehr ohne Gott leben, sondern ich will jetzt mit dir leben, Jesus.